Guten Morgen. Schön, dass sich einige hier sogar eingefunden haben. Und hallo Livestream. Ich möchte euch heute mal ein bisschen erklären, was eigentlich Lifecycle Assessment ist und dann auch in einer kleinen Demo zeigen, wie man das vielleicht etwas weniger kompliziert seinen Usern in einer einfachen Web-UI anbieten kann. Also Lifecycle Assessment an sich, das ist die Betrachtung von dem Lebenszyklus eines Produkts und was es dabei an Material aufnimmt, was es an Material abgibt, über den kompletten Lebenszyklus. Das fängt an bei der Gewinnung von Material, von Erz für Metall und so, von Erdöl. Und wir sehen hier schon die ersten Emissionen bei der Verarbeitung, die wollen wir berechnen. Und bei der Weiterverarbeitung, bei der Herstellung eines Produkts, wie hier einem Smartphone, das nach einer Weile benutzt wird. Wenn es jetzt ein Auto gewesen wäre, würde es dabei auch noch Emissionen verursachen, bis das Produkt irgendwann entsorgt, weiterverkauft, zerlegt und neu zusammengebaut oder zu Rohstoffen recycelt wird. Auf jedem dieser Stufe passieren Emissionen und es gehen auch vielleicht neue Materialien rein. Und jetzt, wenn man jetzt ein Produkt plant oder vielleicht sogar schon verkauft, möchte man vielleicht wissen oder jemand anders möchte wissen, was sind eigentlich die echten Emissionen, was ist vielleicht der echte Wasserverbrauch, was ist der echte Landverbrauch von diesem Produkt. Und da muss ich diese ganzen Werte irgendwie ermitteln oder anderweitig berechnen. So eine Lifecycle-Analyse beginnt deswegen immer mit der sogenannten Inventaranalyse. Das heißt, ich schaue mir an, was für Rohstoffe gehen in mein Produkt eigentlich rein, woraus besteht das überhaupt und auch Energie bei der Rohstoffgewinnung, bei der Verarbeitung, bei der Wartung, bei der Reparatur, während der Benutzung und eben, wenn ich das Produkt irgendwann wieder recycle oder eben wegwerfe. Tja, wo kriege ich diese Daten überhaupt her? Optimal ist immer, wenn ich sie selber ermitteln kann, wenn ich selber messen kann, was ist vielleicht der Benzinverbrauch oder wie viel Gold ist in diesem Handy drin. Das sind dann primäre Daten, die ich selbst durch Messungen ermittelt habe. Meistens bekomme ich aber Produkte von Zulieferern oder ich weiß gar nicht, was die Recyclingfirma später mal damit machen wird. Ich muss mich dann auf Angaben anderer Leute verlassen, sogenannte sekundäre Daten. Sekundäre Daten findet man in Studien, die mal wer anders gemacht hat oder in Datenblättern vom Hersteller oder Angaben von Zulieferern vom Hersteller, dem man dann sehr weit hinterherrennen darf. Dann kommt der schwierige Punkt, die sogenannte Allocation. Die kommt dadurch zustande, dass manche Ausgangsprodukte in Prozessen entstehen, die mehrere Produkte erzeugen. Zum Beispiel wissen wir, wir haben ganz häufig Holzverarbeitung. Bei der Verarbeitung von Restholz entstehen vielleicht Spanplatten, aber es entsteht auch der Ausgangsstoff für Erythrit, das ist ein Süßstoff. Wenn ich jetzt in meinem Produkt den Süßstoff Erythrit verwende, kommt der aus der Holzverarbeitung, war aber nicht das Hauptprodukt. Das Hauptprodukt war ja vielleicht IKEA-Schränke. Und dann muss ich mir also irgendwie festlegen, welcher Anteil der Emissionen aus dieser Holzverarbeitung auf meinen Zuckerersatz gehen und wie viele auf alle anderen Produkte. Diese Zuordnung von Emissionen, da gibt es verschiedenste Varianten und Berechnungsmethoden. Darum wollen wir Allocation ab jetzt mal aus diesem Talk außen vor lassen. Wie sieht so ein Impact Assessment im nächsten Schritt dann eigentlich aus? Was wir am Ende haben wollen, ist im Prinzip so ein Baum. Ganz oben ist unser Produkt. Wir haben Stoffe, die reingehen, Stoffe, die in diese Teile reingehen, die in die Teile der Teile reingehen. Und wir sehen schon, das nimmt eigentlich nie ein Ende. Also ich hatte mal einen Kunden, der hat das gemacht für Offshore-Windparks. Musste also geschaut werden, wie viel Stahl, wie viel Plastik, wie viel Magneten und so weiter gehen in dieses Windrad rein, wie viele Windräder baue ich, wie viel Meeresboden versiegel ich damit, wie viel Wasser verseuche ich damit. Und dann hatten die am Ende den CO2-Fußabdruck von ihrem Windpark über die Betriebszeit mit allen dieselbetriebenen Schiffen, die da immer hinfahren, und den Wasserfußabdruck und den Land-, also Bodenverbrauchsfußabdruck davon. Das war ein irrsinnig aufwendiger Prozess, das wollen wir heute lieber nicht nachvollziehen. Nehmen wir was Einfaches, nehmen wir Apfelschorle. Wir haben hier oben unsere Apfelschorle, da rein gehen Apfelsaft und Leitungswasser. Sie steckt in einer Plastikflasche, da geht also nochmal PET-Granulat rein und da ist ein Papierlabel drauf, das hat dann noch Klebstoff, Papier, Klebstoff, Farbe. Dinge, die wir in so kleiner Menge brauchen, die müssen wir schon wieder sagen, Systemgrenzen. System Boundaries müssen wir uns setzen, wir sagen, das Label beachten wir jetzt mal nicht. Schauen wir uns mal den Apfel näher an. Wir kaufen also Äpfel und pressen die. Wo kommen die Äpfel her? Von der Plantage. Die brauchen dann so ein Spaliersystem. Da haben sie auch schon wieder Holz verbraucht. Ja, und diese Sisalseile haben sie Sisal verbraucht. Dann bekommen die Bäume Wasser, deutlich mehr Wasser, als wir noch in unsere Apfelschorle hinzufügen. Aber dieses Wasser müssen wir auch zählen, das ist unser Wasserverbrauch. Dünger, Pestizide, die werden ausgebracht mit, jetzt fürs richtig hart, einem Trecker. Der Trecker wurde gebaut. Ein winziger Bruchteil dieses Fußabdrucks geht in unsere Apfelschorle. Der Trecker verbraucht Diesel. Ein winziger Bruchteil davon geht in unsere Apfelschorle und so weiter. Und hier müssen wir dann wieder irgendwo einen Cut-off machen, müssen sagen, hier ist jetzt die Grenze unserer Betrachtung. Aber machen wir das doch einfach mal. Ein sehr beliebtes Open Source Tool ist dieses hier, das ist OpenLCA, also Open Lifecycle Assessments. Ist von Green Delta entwickelt, Open Source verfügbar. Und ich habe mir mal hier so eine kleine Datenbank importiert. Eine LCA-Datenbank, gibt es ein paar freie, die mal von der Europäischen Kommission oder so entwickelt wurden. Braucht man aber wieder ein kostenpflichtiges Tool, um dich hier reinzuladen. Es gibt ein paar Demo-Datenbanken, eine davon habe ich jetzt mal hier. Wenn man es professionell betreibt, kann man für dreistellige Beträge auch richtig umfangreiche, sehr umfangreiche Datenbanken kaufen. Da drin sind dann für beliebte Ausgangsstoffe, wie zum Beispiel Transport mit Fahrzeug oder Apfelproduktion, Leitungswasserproduktion, diese ganzen Ketten von Eingangsstoffen und Eingangsenergien bereits aufgeschlüsselt. Und wir können uns jetzt mal hier eine Hackover-Schorle anlegen. Machen wir doch mal einen neuen Prozess für unser Produkt. Hackerdrink. Nehmen wir Hackerdrink. Ich hoffe, das kann man einigermaßen lesen. Diese Java-Oberfläche kann nämlich leider nicht skalieren. Das ist der erste Knackpunkt, den ich hier immer sehe. Create a flow und go. So, und jetzt wollen wir natürlich sehen, was geht jetzt in unsere Schorle rein, in unser Hackerdrink. Erstmal haben wir gesagt, Tap Water geht rein. Da haben wir hier unter Water Collection, Treatment Supply, Tap Water, das sieht gut aus. Und wir haben gesagt, Äpfel gehen rein. Nee, Pineapple nicht, Growing of Palm Fruit, Stone Fruits, Growing of Apple. Und dann haben wir noch gesagt, es geht eine Plastikflasche rein. Ich habe hier leider nicht die Produktion einer Flasche, ich habe hier nur die Produktion von PET-Granulat. Da sage ich jetzt mal, okay, da ziehe ich mal eine Systemgrenze, die Produktion dieser Flasche lassen wir heute mal außen vor. Und das Zeug muss transportiert werden, wir haben zwei Wege für unsere, ich sage mal Euro 6 Lorry, finde ich sie hier leichter. Nämlich erstmal müssen die Äpfel vom Bauern zu uns, dann nehmen wir jetzt mal hier den 7,5-Tonner. Und dann müssen irgendwann die fertigen Flaschen zu unseren Hipster-Kiosken, die dann verkaufen. Das werden wir wahrscheinlich mit Kleintransportern machen, mit diesen 3,5ern. So, da haben wir jetzt schon mal unsere Ausgangsströme. Was strömt ins Produkt, aber welche Massen? Jetzt wird es schwieriger, wir haben hier Parameter. Und sagen wir mal, wir haben so ein Mischverhältnis, Apfelsaft zu Wasser, eine Water-Juice-Ratio. Solange wir Premium-Produkte herstellen, ist ja erstmal 0,5. Wie sich das verhält, wenn unser Unternehmen wächst und wir anfangen zu punchen, werden wir dann sehen. Daraus können wir dann schon mal berechnen, ja, wie viel. Ich rechne mal in Kilo, dann ist es leichter, kann man sich das besser mit der Flaschengröße vorstellen. Und wie viel Kilo Saft? Das ist natürlich 1-Verhältnis. Sieht schon, ich habe gute Gründe, diese Oberfläche ersetzen zu wollen. Und dann die große Frage, wie viel Äpfel muss ich dann eigentlich einkaufen? Kilogramm Äpfel, das kommt jetzt darauf an, wie gut unsere Presse ist. Ich sage jetzt einfach mal, ich kaufe die doppelte Menge von Kilogramm Saft. Natürlich, eine moderne Presse holt viel mehr Saft auf den Apfel raus, aber wir sind jetzt hier mal der gute alte Traditionsökobetrieb. Damit sind wir eigentlich schon ganz schön weit. Wir können jetzt sagen, wie viel Kilo Schorle wir produzieren werden. Kilogramm Produkt ist dann natürlich Kilo Juice plus Kilo Water. So, und dann muss das ganze Zeug transportiert werden. Aber erstmal tragen wir diese Werte hier bei unseren Inputs ein. Hier stehen hier noch Tonnen, ich möchte aber Kilo. Und wie viel, so viel, wie ich mir ausgerechnet habe, zu brauchen. Ach, was sind CG? Kilogramm, so. Äpfel genauso. Kilogramm Äpfel muss ich einkaufen. Die Flaschen. Wir wissen jetzt, wie viel Liter, also ich rechne mal grob ein Kilogramm, ein Liter. Wir wissen jetzt, wie viel Kilo Produkt wir haben werden. Und wenn wir ein Liter Flaschen machen, ja, so viel wie ich Kilo Produkt habe, sagen wir, eine Flasche wiegt ein Gramm, so viel Gramm PET würden wir jetzt verbrauchen. Und jetzt wollen wir das ganze Zeug transportieren. Also unser so viel, wie wir Produkt haben, mal. Und jetzt muss ich noch wissen, wie weit transportiere ich es eigentlich? Wie weit ist jetzt, von wie weit weg hole ich meine Äpfel? Und das ist auch etwas, was skalieren wird, wenn die Firma wächst. Sagen wir am Anfang, wenn wir noch ein kleiner Hipsterbetrieb sind, so ein Start-up, dann kriegen wir die Äpfel vielleicht von Bauern aus dem gleichen Dorf. Und irgendwann verhundertfachen wir unseren Umsatz, der kann ja nicht mehr so viel liefern, dann kriegen wir irgendwann die Äpfel aus Südtirol und irgendwann aus Neuseeland. Dann werden wir sehen, geht unser Transportfußabdruck nämlich deutlich nach oben. Also Kilometer Äpfel werden wir noch brauchen. Am Anfang mal 10. Und Kilometer, die unsere Flaschen dann zurücklegen. Am Anfang sagen wir mal bis nach Hannover, 50. Und die setzen wir dann wieder hier ein. Also Kilogramm mal Kilometer, so viel Kilo, wie wir Produkt haben, mal, halt mal, das ist der Apfeltransporter. Also so viel, wie wir Äpfel haben, mal so weit, wie die Äpfel müssen. Und das andere entsprechend, so viel, wie wir am Ende Produkt haben. Mal wie viel diese Flaschen dann zurücklegen. Okay, damit sind wir doch schon ganz gut aufgestellt. Wie viel wir produzieren, ist klar. Kilogramm Produkt. So, und jetzt können wir eigentlich berechnen, wie eigentlich unser Fußabdruck ist. Wir gehen jetzt mal hier. Create Product System linkt uns jetzt diese ganzen Stoffströme zusammen und macht auch die Allokierung nach einem Standardverfahren. Denken wir lieber nicht darüber nach, wie das genau ist. Das ist ein komplizierterer Prozess. So, jetzt haben wir hier unser Produktsystem und wir können jetzt mit den Default-Werten einmal rechnen. Tragen wir sie am besten einmal hier rein. Zack, zack, zack. Also wir rechnen jetzt für, nicht, nennen wir es nicht Baseline, nennen wir Startup. Wir holen uns Äpfel aus 10 Kilometer Entfernung, mischen Apfelsaft im Verhältnis 50-50 und transportieren die Flaschen dann nur 50 Kilometer weit in den näheren Umkreis. Nette kleine Mini-Firma und mal schauen, wie ganz der Fußabdruck davon ist. So, es läuft also die Berechnung von den CO2-Fußabdrücken von allen diesen Zutaten bis zum fertigen Produkt. Und jetzt können wir uns die Ströme anschauen. Dauert einen kleinen Moment. So, hier geht ein grüner Strom rein. Das sind die klimapositiven Eigenschaften aus der Apfelproduktion. Hier hat er uns zum Beispiel einen klimapositiven Beitrag berechnet für Land Use Change. Also wenn wir irgendein Land in Apfelplantage umwandeln, also Bäume pflanzen. Auf der anderen Seite haben wir hier einen klimaschädlichen roten Stoffstrom. Das ist der Transport der Flaschen zu den Händlern. Aber wenn wir uns die Summe angucken, da steht, hinten kann man es wahrscheinlich nicht lesen, minus 8, irgendwas, okay, mal hier noch minus 4, ein ganz, ganz kleiner, winziger, klimapositiver Einfluss unserer Apfelschorle aufs Klima. Das ist super. Jetzt gehen wir also los und vermarkten uns als klimaschützendes, super hippes Unternehmen. Und jetzt wachsen wir, jetzt steigt die Nachfrage. Und jetzt, hey. Ah, jetzt hat er, müssen wir mal kurz warten, bis diese Sanduhr weggeht. Jetzt machen wir mal hier ein neues Parameter-Set. Und das nennen wir jetzt mal Wachstum. Meine gleichen drei Faktoren gehen wieder rein. So, Unser Bauer in 10 Kilometer Entfernung liefert jetzt nicht mehr genug Äpfel. Wir holen Äpfel aus 100 Kilometer Entfernung. Unser Verkaufsradius ist explodiert. Sagen wir mal, unsere Flaschen fahren jetzt 150 Kilometer weit zum Kunden. Und jetzt stellen wir schon fest, das wird alles ein bisschen teurer. Wir mischen jetzt im Verhältnis 1:4 statt 1:2. Merkt kein Mensch, ist auch immer noch süß. Was passiert? Wenn wir jetzt berechnen, ist gleiche Methode, Parameterset ist jetzt Wachstum. Und ihr seht schon, immer durch diesen Dialog rumzumüssen, das ist ein bisschen fummelig, das möchte ich meinem Marketing-Team eigentlich nicht zumuten, die brauchen da schon eine einfachere Oberfläche. So, jetzt das Minus ist weg, jetzt haben wir hier plus 0,07 irgendwas und da steht auch kein 10 hoch minus 4 mehr. Das ist jetzt tatsächlich einige Gramm, Kilogramm CO2, die wir pro Flasche freisetzen. Weil wir kriegen zwar immer noch Äpfel, die sind ja immer noch ganz klimapositiv, aber wir haben hier diesen Transport, der andere Transport, der Flaschentransport, der ist jetzt richtig explodiert und der macht alle unseren Apfelproduktionseffekte leider wieder kaputt. Und schon haben wir es geschafft, eine früher ökologische Firma in ein weiteres zerstörerisches Großunternehmen zu verwandeln. Aber wo ist jetzt der Punkt, an dem das passiert und wo ist das Optimum? Welche Entfernung ist zumutbar? Welches Mischverhältnis ist zumutbar? Das wollen wir jetzt ja alles ausrechnen und uns an die besten Werte ranschachteln. Aber nicht mit dieser Oberfläche. Da schmeißt mich das Marketing-Team, das das tun soll, natürlich raus. Es wäre doch besser für uns alle, wenn es so easy aussieht. Ich sage Berechnungsmethode, ich sage Produktsystem, ich sage Start. So. Tatsächlich ist es möglich, diesen OpenACA ohne Oberfläche laufen zu lassen, dass er nur einen IPC, einen Inter-Process Communication Server anbietet. Da die Oberfläche hier aber schon läuft, machen wir es mal hier über das Developer-Menü. Sage es OpenACA, macht dann IPC-Server auf. Und jetzt gibt es eine TypeScript-Library, kann man das lesen? Ich mache es noch ein bisschen größer. Die TypeScript-Library heißt OLCA IPC, also Open Lifecycle Assessment Interprocess Communication. Die ist sogar einigermaßen gut dokumentiert. Damit machen wir uns jetzt einen Client, sagen ihm, auf welchem Port das Ding läuft. Und jetzt geht's los. Wir wollen erstmal die Berechnungsmethoden herausfinden. Schauen wir mal, ob das funktioniert, was unsere Datenbank für Methoden anbietet. Okay, unsere Datenbank bietet haufenweise von Methoden an, die meisten kennen wir überhaupt nicht und bei der anderen Hälfte wissen wir nicht, was sie tut. Ich möchte meinen Leuten die eigentlich schon gefiltert anbieten. Also zum Beispiel so, dass ich sage, gib mir den Impact World von mir aus und gib mir alles vom IPCC, also die offiziellen Methoden. Ja, das sieht doch schon viel einfacher aus, kann man schon eher mit umgehen, jetzt brauche ich mein Produktsystem. Und jetzt sehen wir die ersten lustige Eigenschaft von dieser Library. Fast alles ist ein Deskriptor. Wir machen also ein Get-Deskriptor auf den Typ Produktsystem. Und dann gibt es noch zig andere Deskriptoren, die kriege ich alle über Get-Deskriptoren, also einen halben Inhalt dieser Datenbank. Ich muss nur immer sagen, welchen Objekttyp. Also gib mir ein Objekt aus deiner Datenbank von diesem Typ. Gib mir ein Objekt aus dieser Datenbank mit einem anderen Typ. Ich kriege fast alles aus meiner Datenbank über GetDescriptor. Schauen wir mal. Da wären wir jetzt. Wir haben jetzt den Hackerdrink hier drin. Und jetzt wollen wir berechnen. Als nächstes brauchen wir jetzt also noch die Liste der Parameter, die dieser Hackerdrink erfordert. Kriegen wir genauso. Und das heißt hier schon die erste Ausnahme, das ist ausnahmsweise mal kein Deskriptor. Sondern da heißt es wirklich mal GetParameters von TypProductSystem. Da taufen die RefTypes also wieder auf. Ich gucke bei den Produktsystems nach Parametern bei dem Produktsystem, das ich gerade eben ausgewählt habe. So, wenn ich jetzt also hier meinen Hackerdrink auswähle, dann seht ihr jetzt, jeder Parameter hat seinen Namen und er ist jetzt vorgefüllt mit dem Default-Wert. die ich jetzt natürlich 100.000 Mal überschreiben kann, ohne mir die Finger zu brechen. Und dann wollen wir das Ding noch berechnen. Berechnen, jetzt müsste ich also alles, was ich diesen User abgefragt habe, alles, was jetzt eingegeben wurde, irgendwie zusammenklatschen. In ein großes Setup. Das heißt, das Target-System, das ist jetzt Apfelschorle oder Hackerdrink, die ausgewählte Berechnungsmethode, die Zielmenge, je nachdem, wie viel ich auf diese Weide produziere, habe ich natürlich einen größeren oder kleineren Fußabdruck und was der User gerade in die Parameter geschrieben hat. Und dann kann ich die Berechnung damit starten. Das sage ich dann nur noch, indem ich sage Client Calculate. Hier steht schon ein Await, aber davon darf man sich nicht täuschen lassen. Der wartet nur darauf, dass die Berechnung angestartet wird. Und dann läuft sie im Hintergrund, denn wenn das Produkt ein bisschen komplizierter ist, zum Beispiel Offshore-Windparks, dann dauert das schon mal Minuten, es kann schon mal eine Stunde dauern, bis sowas berechnet ist. Und dafür warte ich dann halt, zeige Filmchen oder lasse den User andere Dinge tun und warte auf Until Ready. Until Ready sagt mir, jetzt ist wirklich dein Ergebnis fertig und du kannst damit arbeiten. Mal gucken, ob da was dran ist, ob das stimmt. Wenn wir das jetzt berechnen. Wie schon, es dauert ungefähr genauso lange wie vorhin in der anderen Oberfläche. Das heißt, er tut wohl wirklich was. Und jetzt kriegen wir erstmal Zahlen. Zahlen will natürlich immer keiner sehen. Die Leute wollen immer bunte Bilder sehen. Ich habe hier jetzt mal aus dem Material UI den Piechart hier reingehängt. Da könnte ich mir auflisten lassen. Der Transport, da geht jetzt der blaue Bereich ist jetzt hier Diesel. Herstellung von dem Lastwagen, Market Road, Straßenbau. Ein winziger Teil des Straßenbaus geht natürlich auch auf die Benutzung durch meinen Transporter, muss mit einberechnet werden. Wartung des Transporters und sich andere Dinge, die dann wohl unter 1% sind und zusammengefasst wurden. Und ich kann mir auch meine Äpfel angucken. Zum Beispiel das Spaliersystem für die Äpfel. Okay, das hat ja jetzt fast nur Holz drin, besteht aus Holz. Stickstoffdünger. Was geht alles in meinen Stickstoffdünger rein? Kann ich mir angucken, so viel ich will, aber was ich eigentlich will, sind ja eigentlich die Flowstreams, das Senki-Diagramm. So, jetzt gibt es in der ReachHarts-Library, wer öfter mit TypeScript arbeitet, müsste ReachHarts wahrscheinlich schon kennen, eine Senki-Chart-Komponente, die erwartet als Eingabe fast die gleiche Struktur aus Knoten und Kanten, die wir hier auch out of the box bekommen können. Und zwar sagen wir einfach zu unserem Result, der ja immer noch im Arbeitsspeicher rumliegt, GetSenkiGraph. Da gibt es mal eine Struktur, die in die Chart-Komponente dann fast 1:1 reinpasst. Wie man die genau mappt, erspare ich euch jetzt mal. Wir berechnen also nochmal. So, und das hat jetzt einen Moment länger gedauert, weil wir jetzt eben unsere Charts haben. Wir haben jetzt die grünen Streams, die klimapositiv sind, die roten, die schädlich sind. Wir sind jetzt in unserer Startkonfiguration bei -1, also einem leicht klimapositiven Einfluss. Ja, und jetzt sagen wir, wir liefern landesweit. Und natürlich, ach, die Äpfel holen wir notfalls aus Österreich. Und lass uns doch mal ein bisschen mehr produzieren hier. Mischverhältnis ist erstmal okay, wir sind ja schließlich ein Qualitätsproduzent. Und jetzt schauen wir mal, ob wir unser umweltfreundliches Label von den Flaschen runternehmen müssen. Uff, wir sind jetzt tiefrot, wir sind jetzt sechsstellig rot. Wegen Market Group Diesel, Randschaffen von Diesel für unseren Transport. Hier oben noch einer für den Transport der Apple. Und dass wir vielleicht auch ein bisschen Bäume gepflanzt haben. Das fällt dann nämlich überhaupt nicht mehr ins Gewicht. Und da sehen wir jetzt schon, was ist der größte Impact auf unseren Klimafußabdruck, in diesem Fall wirklich der Transport des Produkts. Und so könnte man es... Genau, das ist also die erste Message dieses Talks, kauft regional ein. Und die zweite ist, wenn ihr den Fußabdruck von eurem Produkt entwickeln wollt, es gibt verschiedene LCA-Anwendungen, OpenLCA ist eine relativ ausgereifte davon. Wenn ihr es einem normalen User in die Hand drücken wollt, baut vorher eine Oberfläche. Ist mit TypeScript relativ einfach und jetzt kann der User hier spielen mit den Parametern immer neu berechnen und sieht dann, was hat den Einfluss. Und da sieht man deutlich besser, als ein Experte es in dem Modellierungstool hier gesehen hat. Die Expertenansicht ist super für Leute, die sich auskennen und für Leute, die ja nur noch Parameter vergleichen wollen, ist besser, man baut ihnen was. Und jetzt habe ich euch tatsächlich schon eine halbe Stunde vollgequatscht. Gibt es Fragen? Wenn es keine sofort gibt, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass es tatsächlich einen ISO-Standard dafür gibt. Von dem ISO-Standard 14040, das erklärt lang und breit, wie so ein ACA durchgeführt wird. Dass man halt anfängt mit der Scope, also der System, dem Systemdefinition und dem Ziel, was will ich eigentlich erfahren, dass man dann sein Inventar aufstellt, Einflüsse berechnet, und da sind wir schon beim ersten Senki-Diagramm, und dass dann, wenn man sieht, das ist nicht genau genug, immer wieder in den Zyklus reingeht, verfeinern, berechnen, gucken, ob es sein kann, wenn nicht, verfeinern, berechnen, gucken, ob das sein kann, bis man ein Ergebnis hat, nicht mit dem man glücklich ist, sondern von dem man meint, das ist realistisch genug. Und so ist das halt ein sehr iterativer Prozess, dass man immer mehr Informationen ranschafft und immer genauer interpretiert, bis man meint, jetzt verstehe ich die Umwelteinflüsse meines Produkts. Und jetzt sind Fragen da.
Wartet kurz. Genau, und zwar meine Frage lautet, wenn ich jetzt ein, ich sag mal, ruchlos optimierendes Unternehmen bin, ich möchte gerne mein Umweltlabel haben, aber trotzdem so weit wie möglich expandieren, gibt es eine Möglichkeit, mit dem OpenLCA im Speziellen jetzt vielleicht, dass ich mir quasi so einen Optimumpunkt ausrechne, wo die CO2-Bilanz gerade noch so irgendwie im Positiven ist?
Ja, das ist eben dieser iterative Prozess, dass ich unterschiedliche Parameter ausprobiere. Man sieht ja schon, wenn ich was ändere, wie ändert sich der, also was für einen Einfluss hat das? Und da gucke ich mir raus, welcher Parameter ist der wichtigste. Probiere da halt rum, bis ich da einen akzeptablen Wert für habe. Oder ich gucke, welchen kann ich am leichtesten beeinflussen. Und schaue da, ob ich da einen Wert finde, zu dem ich leicht hinkomme und wo das Ergebnis akzeptabel ist. Das ist eben das Ausprobieren und immer wieder Berechnen. Genauso machen das bestimmt auch einige. Hier vorne noch.
Gleich nochmal anknüpfen, könnte man das jetzt nicht einfach mal das Ergebnis in Abhängigkeit von einem Parameter als Graph darstellen, also CO2-Bilanz dann in Abhängigkeit von der Produktionsmenge oder Produktionsentfernung, dann würde man es ja relativ gut sehen, wo dann der optimale Punkt ist oder mal gerade noch vielleicht positiv da ist.
Ja, du kannst dir alle anderen Parameter erstmal ausblenden, da Konstanten irgendwo weglegen und nur den einen, die in deinen Chart eintragen, habe jetzt das und das optimiert. Und seither, wir sind ja so und so umweltfreundlicher. Kannst du schon so machen, ob es einen Sinn hat. Tatsächlich, mein Kunde, von dem ich die Idee nur hatte, der hat auch mit seinen Offshore-Windparks eine Analyse gemacht, in welchem Jahr, wenn die wieder abgerissen werden, bekomme ich wie viel Rohstoffe zurück. In welchem Jahr fällt bei meinen Abrissen sowieso wie viel Stahl an, wie viel Kupfer und so weiter. Verschiebe ich dann vielleicht den Bau von diesem um jeden neuen Windpark um ein Jahr, damit ich mein altes Stahl gleich wieder verwenden kann. Und solche Dinge. Man kann es halt auch nicht nur, um Leute zu bescheißen, nutzen, man kann es auch wirklich zum Sparen nutzen. Dass ich schaue, wenn ich eine riesen Flotte von, was weiß ich, Anlagen habe und ab und zu werden welche abgerissen, ab und zu werden welche neu gebaut, in welchen Jahren, ich kann das halt pro Jahr betrachten, bekomme ich wie viel Rohstoffe zurück und in welchem Jahr brauche ich wie viel Rohstoffe. Das nur mal so als Beispiel, wie man es besser nutzen kann. Neben dir ist noch eine Frage.
Wird das auch benutzt, um irgendwie offizielle Abdrücke, die dann, wenn man dann zum Beispiel CO2-Guthaben, wie hieß das, wenn man sich da die Zertifikate kauft, wird das dafür auch benutzt?
Ja, wenn man seinen CO2 nicht genau messen kann, dann ist das die Methode der Wahl, um trotzdem zu bestimmen, wie viel CO2 man nun freisetzt und was für Zertifikate man braucht. Es wurde, also ein Einsatz, von dem ich mitbekommen habe, ist Offshore-Windparks in England, vor England. Da muss man wirklich eine Lifecycle-Analyse abliefern, bevor man überhaupt die Baugenehmigung dafür bekommt. Dass nicht am Ende durch den vielen Schiffsverkehr und den Abriss irgendwann der Umweltschaden durch diesen Windpark größer ist als der Umweltschutz, weil ich ein Dieselkraftwerk weniger brauche.
Ich habe noch eine Frage zu der Darstellung in den Senki-Diagrammen. Die waren jetzt ja auf der linken und rechten Seite, der Zufluss-Abfluss war nicht immer gleich groß. Ist das ein Darstellungsproblem oder ist da irgendwas unterschlagen?
In meinem TypeScript ist es sehr sicher ein Darstellungsproblem. In dieser Ansicht in OpenLCA, hier sind sie ja eigentlich sehr gut breiter oder schmaler, je nachdem, wie groß der Einfluss ist. Immer gemessen von dem Punkt, wo sie hinführen. Hier sehen wir zum Beispiel, wir haben diese sehr, sehr dünnen Ströme, die wohl gemessen an dem Impact insgesamt sind. Daraus kommt da wieder eine riesig dicke Linie. Also ich kann jetzt tatsächlich gar nicht sagen, wie die gewichtet sind. Da müsste man die Dokumentation mal zerlegen. Aber die nebeneinander in einen Knoten reinfließen, die sind wohl gewichtet nach ihrem Anteil an diesem Knoten.
Okay, aber oben und unten, da ist so kein klares Verhältnis. Also unter, ober- und unterhalb des Knotens.
Habe ich noch nicht ganz rausgefunden.
Also links
haben wir dann hier nach oben, also Eingang zu Ausgang gewichtet sind, habe ich noch nicht ganz raus.
Okay, danke.
So, wenn keine weitere... Ah, hier ist noch jemand.
Wenn es abhängige Parameter gibt, müsste man das dann händisch berechnen, oder?
Abhängige Parameter, ja, davon hatten wir ja tatsächlich sogar ein paar hier gehabt. Wir haben ja hier berechnete Parameter hier unten, Dependent Parameters, die berechne ich dann eben aus meinen anderen Parametern. Da kann man von hinten wahrscheinlich überhaupt nicht lesen, ja. Auf jeden Fall habe ich hier oben die direkt messbaren Parameter und hier unten kann ich aus diesen gemessenen Parametern noch weitere berechnen, die davon abhängig sind. Da hatten wir hier zum Beispiel die Menge einzukaufender Äpfel berechnet aus dem Wasser-zu-Saft-Verhältnis und daraus eben aus der benötigten Menge Saft. Das ist ein typischer abhängiger Parameter.
Nee, ich meinte noch ein bisschen in eine andere Richtung, also blödes Beispiel, aber nehmen wir mal an, wir sorgen jetzt dafür, dass wir noch mehr Autos fahren lassen oder mehr Energie verbrauchen. Und wie gesagt, blödes Beispiel, jetzt muss ein Gaskraftwerk noch dazu geschaltet werden oder was auch immer, dass sich die Verhältnisse irgendwie durch die Menge ändern.
Ja, das ist gerade bei dem Gaskraftwerk, da sehen wir ja unseren Energieinput. Wenn unser Energieinput steigt, und das wäre jetzt wieder eine Frage der Systemgrenze, möchte ich dann noch berechnen, okay, ob der Strommarkt von dem Land, in dem ich arbeite, diesen Strom hergibt. Okay, das ist, glaube ich, für die meisten Berechnungen zu kompliziert. Eindeutiger ist es, wenn du jetzt Rechenzentren baust. Da wird dann ja meistens noch ein Gaskraftwerk daneben gebaut. Den könnte man dann schon eher berechnen, weil man dann weiß, dieses Kraftwerk ist speziell für meine Firma gebaut. Bei einer kleineren Sache, die nur mit am Stromnetz hängt, das dann irgendwann, weil tausend andere das auch tun, überlastet ist, das wird dann schwieriger. Einfach von der Datenmenge her.
Okay, danke.
So, dann würde ich sagen, es ist 12 Uhr, besorgt euch Mittagessen.